Die heutige Folge von Irgendwas mit Steuern wird euch präsentiert von Tax Talents, dem Karriereportal des IWW-Instituts für Steuerprofis und die, die es noch werden möchten. Über taxtalents.de können sich sowohl junge Berufseinsteiger als auch erfahrene Fachkräfte über aktuelle Entwicklungen und Trends in der Steuerbranche informieren. Seien es Themen wie Ausbildung, Weiterbildung, Gehälter oder komplett neue Berufsbilder, wie eben Fibutroniker oder Buchhaltroniker. Zudem bietet Tax Talents die Möglichkeit, potenzielle Arbeitgeber aus der Steuerbranche ebenso kennenzulernen. Dadurch ist Tax Talents sowohl eine hervorragende Möglichkeit, um erste Kontakte in der Branche zu knüpfen und sich auf dem Arbeitsmarkt zu positionieren, als auch sich gezielt über interessante Arbeitgeber und offene Stellen zu informieren und sich über Karrieremöglichkeiten auszutauschen. Vielen Dank für die Unterstützung von Irgendwas mit Steuern und nun viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Ciao! Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Irgendwas mit Steuern. Heute zum ersten Mal IMS live. Ich blicke gerade auf viele neugierige Gesichter beim IWW-Kongress Praxis Ärzteberatung im Maritimhotel in Düsseldorf. Und wir machen in diesem Live-Format etwas ganz Schönes. Wir unterhalten uns eigentlich so wie sonst in einer Podcast-Folge, aber mit der Möglichkeit, dass wenn Sie hier vor Ort sind, Sie live Fragen stellen können. Das heißt, wenn ich nachher für diejenigen, die das jetzt sozusagen gerade im Ohr haben, sage, wir haben eine Frage aus dem Publikum oder jemand möchte wissen, dann ist das sozusagen nicht out of the blue, sondern dann sind das die Menschen, die ich jetzt gerade sehen kann und sie dann nur durch mich mittelbar hören. So viel sozusagen der Vorrede. Ich darf Joachim Blum begrüßen. Hallo Joachim.
Vielen Dank, hallo.
Joachim, was machst du so?
Ja, was mache ich so? Ich bin Steuerberater in Köln und ja, habe mich spezialisiert auf die Beratung von Heilberufen und ja, leite da gemeinsam mit zwei weiteren Partnern das Team bei uns. Ja, und 40 Personen bei uns kümmern sich um die Heilberufeberatung.
In einer Kanzlei, die insgesamt wie groß ist?
Ja, wir haben insgesamt, sind wir 150, genau, und das ist so die Größe, die wir haben. Allerdings wachsen wir stetig, also so ungefähr 10% pro Jahr kommen dazu.
Oh, das ist eine Menge, ne?
Das ist eine Menge.
Lass uns nachher mal über die Herausforderungen sprechen, die damit einhergehen. Ja. Also eine Organisation wandelt sich ja dadurch auch. Aber wir fangen mal vorne an. Wie bist du Steuerberater geworden?
Ja, wie bin ich Steuerberater geworden? Das stand für mich jetzt nicht schon sozusagen in der Kindheit fest, dass ich Steuerberater werden möchte. Ich bin da so ein bisschen, ich will schon fast sagen, reingeschlittert. Also bei mir war es so, ich habe ganz normal Abitur gemacht. Während des Abiturs überlegt man so ein bisschen, was möchte man machen, orientiert sich ein bisschen. Ja, dann haben mich eigentlich zwei Dinge interessiert. Das eine war BWL. Ganz klassisch. Da habe ich einfach gesagt, das würde mich interessieren, einfach diese betriebswirtschaftlichen Zusammenhänge. Da habe ich schon immer Spaß dran gehabt, auch in der Jugend schon viel Spaß dran gehabt, mich mit so Themen zu beschäftigen. Und das andere war die Medizin. Ja, das waren die beiden Dinge, die mich interessiert haben. Ja, und dann habe ich damals mal an der Uni mir letztendlich eine Vorstellung zum BWL-Studium angehört. Dann passte das für mich. Dann habe ich gedacht, ja gut, dann machst du das jetzt. Mhm. Ja, so, dann habe ich das gemacht.
Und wo, dann, in Köln dann auch?
Genau, ich habe in Köln studiert, ja. Und dann ist es so gewesen, dass ich dort einen sehr, sehr guten Steuerprofessor hatte. Und der hat so eigentlich dafür gesorgt, dass das Interesse am Steuerrecht geweckt wurde. Das war sehr anspruchsvoll, das hat er auch immer gesagt. Und ich weiß noch, wie ich total frustriert war, als ich dann irgendwann mal die erste Steuerklausur, also erstmal macht man Buchführung und dann irgendwann kommt die Steuerklausur. Und dann weiß ich nicht, war das in 2007 oder so. Ja? Und dann war ich total frustriert, weil bis dahin hatte ich das Gefühl, okay, das kannst du alles. Ja? Mhm. Und dann habe ich den darauf angesprochen und meinte, warum, Herr Blum, das ist doch eine gute Note. Und dann habe ich gesagt, wie, das ist eine gute Note. Ja, das Steuerberaterexamen besteht man mit 4,5. Ja, so. Und in dem Moment war halt irgendwie klar, der Anspruch, den er jetzt tatsächlich hatte, der war halt eben auch so, wie später die Klausuren sind. Das hat mich aber irgendwie dann auch mehr gepusht, zu sagen, okay, jetzt bleibt man dran, jetzt macht man das. Und dann habe ich nach dem Bachelor tatsächlich nochmal gewechselt, bin zur Uni Köln gegangen, habe da auch mit dem Schwerpunkt Steuerrecht studiert. Und habe dann das Thema im Grunde genommen beibehalten. Und dann ist man irgendwann, bin ich zu Ernst & Young gegangen. Dann kommt als nächstes die Frage, wann machen Sie denn das Steuerberaterexamen? Ja, dann ist man auf einmal Steuerberater. Ja, also so ging das so ein bisschen. Also es hört sich jetzt vielleicht sehr nach Zufall an. Das war schon auch ab dem Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, Steuern ist meins, immer sehr bewusst entschieden. Aber nichtsdestotrotz war das nicht meine Vorstellung, schon als Kind Steuerberater zu werden.
Hattest du trotzdem so einen Punkt? Du hast gerade den Professor angesprochen, der dich inspiriert hat. Aber war das dann auch der Punkt, wo du sagst, ja, jetzt will ich auch Steuerberater werden? Oder wusstest du da zunächst, Steuern ist irgendwie ein cooles Thema?
Ich glaube, ab dem Moment war es mir klar, dass das sozusagen der Weg sein würde. Ja, aber Genau, weil für mich war immer klar, ich möchte gerne selbstständig sein. Also das wusste ich schon. Also das war eigentlich von Anfang an klar. Und damit war für mich auch klar, dass es das Steuerberaterexamen sein müsste mit eigener Kanzlei.
Woher kam diese Erkenntnis? Selbstständigkeit ist es?
Ja, ich komme aus einer Unternehmerfamilie. Ja, also insofern war das sicherlich auch etwas, was mir zu Hause vorgelebt wurde. Ja. Ja, und wo ich immer gesagt habe, genauso möchte ich das machen. Ich möchte irgendwie selbstbestimmt arbeiten. Ja, und so war das dann eigentlich gesetzt. Ja, und das Thema kam im Studium dazu. Ja, ansonsten, ich glaube, auch wenn ich Medizin studiert hätte, dann wäre es in der eigenen Praxis gelandet. Ja, und wir sprechen ja vielleicht gleich noch drüber, so habe ich eigentlich meinen Traumberuf gefunden, weil ich beides habe. Nämlich sozusagen die Anknüpfung zur Medizin durch den Schwerpunkt auf die Heilberufe und zeitgleich halt eben Steuern und Betriebswirtschaft, was mich einfach sehr interessiert.
Das ist ja auch eine Besonderheit der Steuerbranche. Also ich kenne den Rechtsmarkt sehr gut aus verschiedensten Rollen und Perspektiven und bei uns ist es häufig so, dass du ein Rechtsgebiet machst, aber relativ unabhängig bist oder nicht so sehr fokussiert auf einen bestimmten Sektor oder auf einen bestimmten Zuschnitt, wie zum Beispiel jetzt in dem Fall Ärzte oder auch, neulich sprach ich mit jemandem, die sagt, ja, wir haben 1500 Schornsteinfeger als Mandanten. Ja, das gibt es in der Rechtsbranche eher wenig. Ich finde das ganz spannend, weil das sozusagen ein bisschen auch der Tatsache gerecht wird, würde ich mal vermuten, dass man in der Breite zwar vieles kann, aber nicht gleichzeitig für alle Industrien. Mhm. Bei EY war das ja vermutlich ein bisschen anders in dieser Station, ne?
Genau, also ich meine, bei EY ist es ja ganz klassisch so, da spezialisiert man sich eigentlich auf ein Rechtsgebiet. Ja? Also entweder man macht Umsatzsteuer, man macht Verrechnungspreise, man macht vielleicht am weitesten gefächert dann tatsächlich noch die Unternehmenssteuern. Und das war für mich klar, dass das nicht der Weg ist. Ja? Weil das hat mich auch bei EY immer sehr gestört, dass man am Ende des Tages einen kleinen Teil des Unternehmens sieht, aber man ist nie derjenige, der wirklich genau versteht, was das Unternehmen macht und die Zusammenhänge kennt. Und das hat mir gefehlt und deshalb war für mich auch nach dem Steuerberaterexamen sehr klar, das ist nicht der Weg, das war mir eigentlich schon vorher klar, als ich da angefangen habe, gesagt, okay, das mache ich jetzt hier 3 Jahre, ja, mache das Steuerberaterexamen hier und dann gehe ich. Das ist irgendwie auch der Weg bei den Big Four ganz häufig.
Das wissen die ja auch.
Das wissen die auch, klar, das ist auch das Geschäftsmodell, ja. Ja, muss man ganz klar sagen. Und ich würde es auch wieder so machen, weil das eine super Ausbildung war dort und auch echt eine gute Zeit. Aber es ist halt nicht das, was mir wirklich Freude bereitet, weil Freude bereitet mir, das Unternehmen insgesamt zu beraten, ja, den Arzt, die Ärztin zu beraten und zu schauen, wie kann man dort nicht nur Steuern machen, sondern wirklich unternehmerisch die Mandanten weiterbringen.
Mhm. Und wo kam dann der Shift in die Beratung von Ärzten?
Das ist eine gute Frage. Also ich habe bei Ernst & Young nach dem Steuerberaterexamen in Köln war ich sozusagen in der Niederlassung und dann bin ich für ein Mandat, für ein großes Mandat nach Frankfurt entsendet worden. Und da hatte ich mit einem Kollegen, mit dem ich auch damals gemeinsam angefangen habe, es gibt dann so eine Anfangsveranstaltung in Potsdam, da hatte ich den schon kennengelernt und da sagte der irgendwann zu mir, hör mal, mein Vater hat eine Steuerberaterpraxis und wollen wir das nicht zusammen übernehmen? Ja, da stand jetzt gerade das Thema Generationennachfolge an. Und dann habe ich gesagt, ja, das kann ich mir vorstellen. Und da gab es einen relativ großen Schwerpunkt auf Ärzte. Und vorher, bevor dieses Gespräch stattgefunden hatte, hatte ich mich auch bei Laufenberg Michels schon mal beworben, also da, wo ich heute Partner bin. Und da gefiel mir einfach irgendwie das Auftreten, was erfrischend anders war. Damals schon irgendwie für mich gefühlt erfrischend anders war. Und da hatte ich ein super Gespräch und da war die Perspektive für mich noch nicht ganz so klar, dass es da so schnell eine Partnerschaft geben könnte. Und das Ziel stand ja fest für mich. Ja, und dann bin ich erstmal in die andere Kanzlei gegangen, habe aber sehr schnell festgestellt, eigentlich habe ich mich vorher innerlich entschieden und das war für Laufenberg Michels. Und so bin ich dann im Grunde genommen dort auch, nachdem ich schon mit Ärzteberatung zu tun hatte, da auch gelandet. Und dann war für mich da schon klar, jetzt muss es in das Team gehen, das ist das, was ich gerne möchte. Dann stand auch die Nachfolge bei uns in der Kanzlei an und dann passte es alles ganz gut zusammen.
Also war das auch eine Entscheidung für die Menschen?
Ja, für die Menschen und für die, ich sag mal, für das Unternehmenskonzept, möchte ich mal sagen. Ja, also die Philosophie, die Art und Weise des Umgangs da, das war das, was mich eigentlich bewegt hat.
Dann
und
kommt halt, jetzt die Ultima. Ja. Was meinst du denn damit?
Ja, also ich glaube, das, was mich damals schon fasziniert hat, war einfach diese Offenheit und einfach sehr, sehr pragmatische, muss ich sagen, aber halt eben auch gute Vorgehensweisen, wie man halt Dinge angeht. Ja, also gerade so bei den Big Four, da war es so, ja, dann gibt es halt eben den Consultant, dann gibt es den Senior Consultant, dann gibt es den Manager und dann gibt es einen Senior Manager und dann kommt irgendwann der Partner. Das war alles so wie Kaugummi. Diese Wege waren mir viel zu lang und dann tatsächlich dort war es so, ja, wir machen das jetzt so. Und ich habe gesagt, ja, aber ich bin jetzt in einem Anstellungsverhältnis und dann müssen wir gucken, dass das keiner mitbekommt, weil diese Ärztewelt ist so klein. Ja, dann sagen Sie mir mal den Namen Ihrer Mutter, den Geburtstag. Geburtsnamen ihrer Mutter. So, dann habe ich den Geburtsnamen meiner Mutter gesagt, ja gut, das ist der Name, wenn sie hier hinkommen, dann wird man sie mit Namen begrüßen und das wird der Name sein, so wird man sie begrüßen. Also das hat mich einfach an der Stelle halt eben ein Stück weit gepackt, dass ich gesagt habe, okay, da werden pragmatische und schnelle Lösungen gefunden. Mhm. Das hat mir sehr gefallen. Und weil ja schon klar war, auch zu dem damaligen Zeitpunkt, dass ich Teil der Unternehmensnachfolge sein soll, saßen in meinem Bewerbungsgespräch auch alle Partner außer einer. Ja, also insofern war das auch nochmal ein Thema. Und dann sieht man natürlich auch, wie gehen die Partner untereinander miteinander um. Und das hat mir auch sehr gefallen. Mhm.
Ja. Dann lass uns kurz, bevor wir ein bisschen inhaltlicher sprechen, über deine konkrete Beratung und ein, zwei Praxisbeispiele aufgreifen, nochmal den Punkt vom Anfang unseres Gesprächs erwähnen, und zwar dieses Wachstum. Wie groß wart ihr, als du eingestiegen bist?
80.
Oh, okay, 85. Also etwas mehr als die Hälfte von jetzt.
Ja, würde ich sagen, ungefähr.
Jetzt mal abgesehen von den üblichen Problemen, Nachwuchs zu finden, das klammern wir mal aus. Wie habt ihr euch verändert? Und inwiefern seid ihr euch auch treu geblieben? Klar, aber was sozusagen kommt auf so eine Organisation zu, wenn sie so stark wächst? Denn ich habe den Eindruck, dass wir gerade im Steuermarkt eigentlich diesen Trend fast schon haben, einen gewissen Konsolidierungstrend, daher Wachstumstrend der einzelnen Einheiten. Und das werden ja sicherlich auch noch andere dann haben, die Probleme, die ihr da habt, Herausforderungen.
Genau, also zunächst muss man sagen, das ist bei uns nur organisches Wachstum. Das ist auch eine ganz bewusste Entscheidung bisher immer gewesen, zu sagen, wir wachsen nur organisch, weil damit kann man die Organisation, so wie sie ist, idealerweise auch ein Stück weit beibehalten. Ja, und das ist immer, wenn man einen Zukauf hat, nochmal eine andere Situation. Das ist tatsächlich, wir haben so drei Kanzleiziele und ein Ziel ist zusammenwachsen. Ja, also zusammenwachsen und halt eben auch zusammenwachsen in den beiden Bedeutungen, die es hat. Und so muss ich sagen, ist uns das eigentlich bisher ganz gut gelungen. Aber nichtsdestotrotz, als wir, ja, ich würde mal sagen, so vor 3 Jahren waren wir so an der Situation, wo ich gesagt habe, okay, jetzt wird es echt eng. Da habe ich mit dem Christoph alleine das Team geführt, das Heilberufe-Team geführt. Der Dr. Michels als Seniorpartner war schon ausgeschieden. Und dann kamen wir so an den Punkt, wo wir gesagt haben, okay, also für 2 ist das schon jetzt nicht so einfach, 35 Mitarbeiter direkt zu führen. Und wir hatten schon immer, also schon sehr lange eigentlich, immer fachlich Unterstützung, dass die Steuerberaterinnen und Steuerberater, die bei uns angestellt sind, fachlich die Dinge übernommen haben. Mhm. Und dann haben wir uns aber für 2 Jahre ganz konkret dafür entschieden, dass wir als Partner deutlich mehr Verantwortung auch abgeben. Ja, also bei uns ist es mittlerweile so, dass die Teamleiter tatsächlich halt eben auch die Personalgespräche führen und die führen Gehaltsverhandlungen. Also es ist wirklich sehr, sehr viel Dinge, die wir in die, wir nennen es zweite Führungsebene sozusagen, halt eben übertragen haben. Und das hat uns, glaube ich, auch in den letzten Jahren überhaupt dieses Wachstum ermöglicht. Ja, weil ansonsten sind wir dann in der Partnerschaft immer das Nadelöhr und da haben wir uns bewusst für entschieden, das so zu machen. Das ist ein schwieriger Prozess des Abgebens, das muss man auch sagen, man gibt ja Verantwortung ab.
Ja, und das braucht viel Vertrauen.
Genau, auch viel Vertrauen, aber wir haben das bisher, muss man sagen, mit keinem Tag bereut, ja, weil diejenigen, die das bei uns machen, die machen wirklich einen tollen Job und nehmen dieses Vertrauen, was wir denen entgegenbringen und nutzen es sehr, sehr gut und ja, agieren letztendlich so, wie wir das gerne auch möchten und das passt sehr gut.
Dann schwenken wir mal ein bisschen auf ein inhaltliches Thema. Du sagst, wir machen viel mehr als nur Steuerberatung. Also irgendwie einmal im Jahr oder mehrfach im Jahr, je nachdem welche es ist, die Steuererklärungen zu erledigen, ist das eine. Aber da kommt noch eine ganze Menge dazu. Und zwar mit Blick vor allem auf die Unternehmungen, die ihr betreut. Was meinst du damit?
Ja, also bei uns, wenn wir ganz klassisch zum Beispiel uns mit dem Mandanten treffen, ein Halbjahresgespräch machen, dann heißt das bei uns Strategiegespräch. Warum heißt das Strategiegespräch? Weil unsere Mandanten, meine Mandanten, das sind Inhaber, Inhaberinnen von Arztpraxen, die interessiert die Steuern eigentlich nicht. Ja, also für die ist es so, die arbeiten an dem Unternehmen, arbeiten an der Arztpraxis, zumindest sehr viele. Und ehrlicherweise, wenn ich denen vorstelle, wie der Jahresabschluss ist oder letztendlich auch wie die Steuererklärung ist, dann habe ich immer das Gefühl, so richtig interessiert die das nicht. Die wollen eigentlich nur eine Zahl hören, ja, was sie nachzahlen müssen oder was es zurückgibt. Und deshalb ist es für uns tatsächlich so, dass wir in diesen Gesprächen ganz wesentlich, sicherlich zeitlich vom Anteil 80% eigentlich über die Praxisentwicklung sprechen, darüber sprechen, was sind die nächsten Schritte, was steht an. Ja, also wenn ich jetzt gestern zum Beispiel an ein Beratungsgespräch denke, ein Arzt, den ich seit, weiß nicht, 6, 7 Jahren betreue, dann kam er jetzt und sagt, ja, ich möchte gerne einen Partner in die Gesellschaft aufnehmen, wir wollen eine Berufsausübungsgemeinschaft gründen. Das hat erstmal nichts mit Steuern zu tun. Mhm. Ja, natürlich denke ich dann 24 Umwandlungssteuergesetz, was es alles so gibt, das ist natürlich im Hinterkopf. Aber wir sprechen erstmal darüber, wie kann das unternehmerisch funktionieren? Was ist die Idee?
Warum geht denn der zu seinem Steuerberater und nicht zu seinem Anwalt damit?
Die Frage müsste ich jetzt dir stellen.
Ich glaube, ich weiß warum. Ja. Ich glaube, weil ihr einen viel regelmäßigeren Austausch habt, weil der Anwalt natürlich häufig entweder nur Dienstleister ist, wenn es mal konkret um einen Vertrag geht oder konkret um ein Problem, aber du hast da viel mehr laufende Beratung und dadurch auch ein ganz anderes Mandantenverhältnis.
Das kann sehr gut sein und es ist schon so, dass wir häufig der erste Ansprechpartner sind, ja, egal welche Themen das sind. Also was werden für Themen an uns herangetragen? Gar nicht nur steuerliche Themen, sondern auch so Fragen wie, weiß ich nicht, möchte eine Immobilie kaufen, was kann ich mir denn eigentlich leisten? Ja, ich möchte mich von, weiß ich nicht, meinem Partner trennen, was kommt denn auf mich zu? Ja, ganz viele Dinge, wo man sagt, die haben jetzt eigentlich weniger mit Steuern zu tun oder, weiß ich nicht, möchte ein weiteres MRT kaufen, wenn ich an eine radiologische Praxis denke. Das sind halt eben alles Themen, die, wo wir häufig erste Ansprechpartner sind und wo wir gute Antworten geben müssen oder halt eben durch das Netzwerk, weil wir ja keine Rechtsanwälte bei uns haben, dann halt eben auch in Kombination mit Kooperationspartnern gute Antworten finden können.
Ja, und deswegen macht es Sinn, sich eben jetzt wieder sozusagen aus der Anwaltssicht denkend auf diese Branchen so zu spezialisieren, weil dann auch in der Breite halt ähnliche Probleme auftauchen.
Ja, ja, absolut. Und ich glaube, nur Steuern hilft dann auch nicht und reicht nicht. Also auch die Mandanten gestern, die haben dann auch gesagt, ja, es gibt ja irgendwie auch in den sozialen Medien ganz viele Beraterkollegen, die dann irgendwelche bestimmten Modelle halt vorstellen und Holding und so weiter. Ich auch gesagt habe, ja, das kann sein. Wir haben auch so ein Gutachten hier auf dem Tisch gehabt, weil jemand dann dorthin gegangen ist, hatte aber leider vergessen, dass das im Medizinrecht gar nicht so einfach umzusetzen ist. Das ist halt genau der Unterschied. Ja? Also wenn die Mandanten zu uns kommen, ich mache nichts mehr anderes außer Ärzte. Ich kann wahrscheinlich auch nicht mehr viel anderes. Ja, aber in dem Bereich ist es schon so, dass wir halt über die Steuern hinaus, glaube ich, einen ganz guten Blick für die Dinge haben und Probleme erkennen und auch sagen können, okay, an der Stelle müssen wir aufpassen, dann müssen wir noch vielleicht mal einen Rechtsanwalt dazunehmen oder das ist eine Abrechnungsfrage. Das ist, glaube ich, das, was uns da auszeichnet.
Ja, das Thema Social Media und Steuerberatung, gerade im B2C-Bereich, aber auch B2B, das müssen wir mal ausklammern, da müssen wir mal eine Sonderfolge zu machen, aber das ist gemischt, was die Qualität angeht. Das würde ich so unterzeichnen.
Ja. Das stimmt, ja.
Wir haben gerade eine Rückfrage aus dem Publikum. 35 Mitarbeiter gleich 35 Berufsträger? Fragezeichen.
Nee, also wir haben ja tatsächlich 150 Mitarbeiter, aber wir haben ungefähr letztendlich, ja, ich weiß gar nicht, ich habe es nicht genau gezählt, zwischen 30 und 35 Berufsträger. Das stimmt tatsächlich, ja.
Gut, dann sagtest du mir vorhin, ja, und neben sozusagen diesen ganzen laufenden Themen, wenn jemand wächst und ein bisschen was umgestaltet, habt ihr als zweites oder als zweiten Fall, worüber man mal hier so ein bisschen plaudern könnte, gerade so auch das ganze Thema Gründung, Niederlassung bis hin zu OP-Zentrum bauen, das ist ja schon sehr komplex. Ja. Leitet das mal so ein bisschen ein für die Zuhörenden, was da so typische Fragestellungen sind.
Ja, also letztendlich ist es ja so, wenn so ein Mandat beginnt, dann ist es ja erstmal meistens so, die Ärztinnen und Ärzte kommen aus dem Krankenhaus, die müssen erstmal lernen, was es heißt, letztendlich selbstständiger Arzt zu sein, was da für neue Aufgaben auf einen zukommen, Personalführung, Buchführung, finanzielle Fragen, rechtliche Fragen und so weiter. Da nehmen wir die am Anfang einfach sehr stark an die Hand und schauen, dass die Dinge erledigt bekommen, dass die mit der Praxis erfolgreich werden. Und bei vielen ist es heute so, dass die wirklich aber auch das sehr unternehmerisch angehen. Ja? Und dann kommen halt die nächsten Fragen. Möchte ich einen Partner aufnehmen? Ja? Wenn ich dann vielleicht aus einer Einzelpraxis eine Gemeinschaftspraxis gemacht habe, denke jetzt an Orthopäden, die mir gesagt haben, ja, jetzt kommen ja die Hybrid-DRGs und wir wollen da gerne ganz vorne mit dabei sein. Und jetzt überlegen wir schon mit anderen orthopädischen Praxen, ob wir nicht ein OP-Zentrum bauen. Ja? Also das heißt, das entwickelt sich so. Und das finde ich auch das Spannende daran, dass die uns dann wirklich auch als Unternehmensberater an der Stelle wahrnehmen. Sicherlich auch mit dem Hintergrund, dass sie sagen, sie betreuen ja auch viele andere Praxen, sie sehen ja auch, was funktioniert nicht und können wir davon nicht profitieren.
Wie ist es denn um das Unternehmertum der Ärzte gestellt? Weil du gerade sagtest, die müssen sich ja erst umgewöhnen. Ich erzähle mal kurz, warum ich auf die Frage komme. Ich hörte einen ganz spannenden Podcast vor einigen Tagen, liebe Grüße an Kassenzone. Da ging es um eine Kinderärztin, die darüber klagte, sehr verständlich, dass zum Beispiel in einem normalen Bereich von Kassenleistung gesetzlich Versicherte dann so ein Kind nur einmal im Quartal irgendwie mit der Standarduntersuchung abrechenbar ist, auch wenn es vielleicht viermal krank ist. Und die Frage war, wie funktioniert der Upsell? Und auf der Gegenseite saß ihr Mann, der ist BWLer und der sagt, naja, du brauchst natürlich irgendwelche Privatleistungen wie eine gewisse Ergotherapieberatung im Fahrradkindersitz oder irgendwie sowas musst du dir halt ausdenken. Und das war ganz schön zu sehen, weil es da auf der einen Seite so diesen Hardcore-BWLer gab und auf der anderen Seite diese Hardcore, ich sag mal, am Kindeswohl orientierte Ärztin, die aber natürlich gleichzeitig auch Unternehmerin war. Und man konnte so richtig beobachten, wie sie sich so angenähert haben und nachher so einen gemeinsamen, gesunden Mittelweg fanden. Ist das eine Beobachtung, die du auch öfters hast, dass sie da erst reinwachsen muss, deine Zielgruppe?
Ja, das schon. Wobei ich schon sagen muss, so viele, die wir in der Gründung betreuen, die haben schon auch diesen unternehmerischen Gedanken. Mhm. Ja, aber ich sehe da nicht zwingend den Widerspruch, weil ich glaube, es gibt auch viele Leistungen und viele Möglichkeiten, wie man in der Niederlassung gutes Geld verdienen kann, ohne jetzt Dinge zu verkaufen, in Anführungszeichen, von denen man selbst der Überzeugung ist, dass sie dem Patienten oder der Patientin eigentlich nichts bringen.
Nee, klar.
Ja, also insofern, da sehe ich gar nicht so einen zwingenden Widerspruch. Und wenn ich mir die Niederlassungen in den letzten Jahren anschaue, dann sind da wirklich viele dabei, die auch wirtschaftlich sehr, sehr erfolgreich sind. Ja, und das ist häufig aber tatsächlich auch harte Arbeit. Ja, das sind auch diejenigen, die wirklich viele, viele, viele Fälle, viele Scheinzahlen sozusagen haben. Und dann ist die Niederlassung aber immer noch attraktiv. Ja, und ich halte ja auch viele Seminare sozusagen für die Niederlassung. Und ja, also wenn man das so hört, ist ja schon mal so die Wahrnehmung, ist so, der Workload ist so hoch und das lohnt sich alles gar nicht mehr und die Kosten steigen immer weiter und die Honorare steigen aber nicht gleichzeitig mit, das lohnt sich alles nicht. Das kann ich verstehen, das ist auch in Teilen in Ordnung und auch richtig. Nichtsdestotrotz bin ich nach wie vor der Meinung, dass das ein super toller Beruf ist und dass man auch tatsächlich als Mediziner in der Niederlassung richtig aufgehoben ist in vielen Fällen.
Gibt es irgendwas in den letzten Jahren, was dich bei den Mandanten so richtig überrascht hat? Also, dass du mal irgendwo vielleicht auch ganz konkret gedacht hast, ach was, das kann funktionieren oder wo du denkst, das war eine Entwicklung, die hättest du nicht kommen sehen.
Ja, also da gibt es verschiedene Themen. Also ich betreue viele radiologische Großpraxen. Das ist interessant zu sehen, wie sich die Dinge da entwickeln. Das sind richtige Unternehmen an der Stelle. Das überrascht einen dann schon auch manchmal, welche Themen da auf einen zukommen. Das ist so ein sehr positives Beispiel, was mir auch sehr viel Freude bereitet.
Die haben natürlich hohe Investitionen, ne?
Genau, die haben hohe Investitionen und brauchen natürlich auch professionelle Strukturen, gerade wenn die Praxen halt eben größer sind. Ja. Aber das macht unglaublich Spaß, das zu sehen, wie sich das entwickelt. Das so als sehr positives Beispiel. Auch die Gründungen, die wir begleiten, super viele funktionieren richtig gut. Es ist ganz selten so. Wir sprechen ja auch mit den Ärzten darüber oder mit den Ärztinnen, wollen sie letztendlich überhaupt in die Niederlassung gehen oder nicht? Was sind für Themen, die dafür und dagegen sprechen? Und ganz viele, wenn ich die jetzt frage, wenn sie 2, 3 Jahre niedergelassen sind, haben sie das bereut. Also einer, bei dem hatte ich tatsächlich mal das Gefühl, dass er es bereut, hat es auch gesagt. Er meint, das ist, glaube ich, einfach nicht mein Ding, ja,
okay.
Dieses Unternehmer sein, verantwortlich zu sein und nicht nur ärztlich tätig. Aber ansonsten sind viele super zufrieden damit.
Ich würde vermuten, dass das dann auch eher persönliche Gründe sind als Marktgegebenheiten,
ja.
Weil die Nachfrage ist ja da.
Genau, aber Marktgegebenheiten ist vielleicht auch nochmal ein Stichwort. Also das ist auch etwas, was mir sehr in Erinnerung geblieben ist und auch ein bisschen nachgegangen ist, muss ich sagen. Da ging es um den Bereich der Nephrologie, aber nicht die Nephrologie, wie sie halt eben dann bei Erwachsenen ist, sondern kindernephrologische Praxis.
Also Dialyse. Für diejenigen, die nicht
Dialyse,
so tief drin sind.
Genau.
Ja.
Und das, muss ich sagen, ist mir dann doch auch sehr in Erinnerung geblieben, dass das wirtschaftlich in Teilen richtig schwierig werden kann. Weil da ist ja letztendlich so, ich meine, jemand, der halt eben dialysepflichtig ist, der hat in der Regel, ja, gerade bei Kindern vielleicht nach 2, 3 Jahren die Möglichkeit, eine Transplantation zu bekommen. In dem Moment ist der Dialyseplatz aber natürlich nicht besetzt und man arbeitet eigentlich darauf hin, dass die Transplantation stattfindet.
Klar.
Wenn ich aber 7 Dialyseplätze habe und jetzt werden 2 Kinder transplantiert oder vielleicht ein Kind zieht weg, wie es in dem konkreten Fall war, und bei dem anderen Kind, das wird transplantiert, dann fallen 2/7 der Erlöse weg.
Mhm.
Ja, und das ist jetzt nicht so, wie man das ansonsten bei den Dialysepraxen ja häufig hört, dass die so unglaublich Geld verdienen. Das ist da nicht der Fall, zumal das total personalintensiv ist und ja auch so eine Dialyse von einem Kind nicht nur medizinisch begleitet werden muss, sondern halt eben auch menschlich mit begleitet werden muss. Also das hat mich schon sehr nachdenklich gemacht, wie das System da funktioniert, wenn man dann letztendlich sieht, dass halt andere in anderen Bereichen wirklich sehr gutes Geld verdient wird und da an der Stelle es dann eigentlich existenziell schwierig wird. Ja.
Dann will ich ganz gerne zum Abschluss noch einmal Bezug nehmen auf den Kongress, in dessen Rahmen wir gerade am Vorabend den Podcast aufnehmen. Und mich würde interessieren, welches Thema, vielleicht auch so fürs Networking gleich nach unserer kleinen Aufnahme hier, gerade so aus steuerrechtlicher Sicht, aus deiner Perspektive irgendwie heiß ist. Worüber muss man gerade sprechen, vielleicht auch am kommenden Tag oder heute Abend?
Ja, wir hatten jetzt gerade im Vorfeld, hatte ich mit einigen Netzwerkpartnern noch mal kurz drüber gesprochen, was total interessant aus meiner Sicht im Moment ist, ist die Fragestellung, wie kann man jetzt eine Arztpraxis in der GmbH organisieren? Das war bisher eigentlich immer sehr eingeschränkt, weil das häufig nur über das medizinische Versorgungszentrum möglich war und da gibt es, will ich jetzt nicht zu weit ausholen, im Moment, ja, ich sag mal, steuerliche und sozialversicherungsrechtliche Themen und vertragsrechtliche Themen, die im Widerspruch stehen. Und jetzt gab es eine Änderung Anfang des Jahres, dass man die Privatpraxis auch letztendlich in der GmbH in Nordrhein-Westfalen betreiben kann. Und das fand ich spannend, weil es natürlich jetzt diese Möglichkeit vielleicht eröffnet. Und das sind auch durchaus ein nennenswerter Anteil der Mandanten, die das nachfragen und sagen, ja, wir hören das immer, die GmbH hat eine niedrige Steuerbelastung, können wir davon nicht profitieren? Das finde ich spannend, jetzt mal zu überlegen, wie kann man das hinbekommen, wie kann man das gestalten, zumal es dann halt wieder auch rechtliche Fragen gibt, die damit im Zusammenhang zu klären sind.
Vielen herzlichen Dank.
Ja, gerne.
Jetzt machen wir noch einen Extra-Take hinten dran sozusagen, weil wir jetzt natürlich genau jetzt die Fragen gestellt haben, wo wir gerade perfekt durch wären. Erste Frage, die Anzahl der niedergelassenen Ärzte ist rückläufig, gleichzeitig 10% Wachstum jedes Jahr. Wie generiert ihr das Wachstum?
Also ehrlicherweise ist das Problem nicht die Nachfrage bei uns. Also ich meine, was machen wir? Wir machen schon auch viele Vorträge. Also die Partner an sich machen viele Vorträge. Das ist sicherlich ein Thema. Wir haben den ganz überwiegenden Teil der Mandate, die zu uns kommen, kommen auf Empfehlung von anderen Mandanten. Bei uns ist das Wachstum eigentlich begrenzt durch die Anzahl der Mitarbeiter, die wir gewinnen können. Ja, und ich hätte es ja gerade eben schon gesagt, wenn man 150 Personen hat und man möchte 10%, sage ich jetzt mal einfach, ist jetzt nicht unser strategisches Ziel, aber wenn man jetzt mal sagt, 10% sind so, dann sind das 15 Personen, die pro Jahr dazukommen müssen. Ja, und jetzt hat man natürlich auch immer wieder einen Fall, wo jemand mal das Unternehmen verlässt oder vielleicht mal eine Schwangerschaft, die dazukommt. Das heißt, man muss schon ganz erheblich dafür sorgen, dass auch Nachwuchs in die Kanzlei passt, kommt. Und da gehen wir schon hin und wählen das sehr bewusst aus, weil wir nicht einfach nur wachsen wollen des Wachstums wegen, sondern eigentlich mehr, weil es Entwicklungsperspektiven auch für die Mitarbeiter eröffnet. Ja, also bei uns machen jedes Jahr, weiß nicht, im Schnitt würde ich mal sagen, 2 bis 4 Kolleginnen und Kollegen das Steuerberaterexamen. Wenn wir nicht wachsen würden, könnten wir denen keine andere Aufgabe bieten. Mhm. Ja, also das ist für uns auch ein ganz relevanter Punkt, was das angeht. Und die Mandate sind ehrlicherweise nicht das Problem. Also wir eigentlich eher die Situation, dass wir viele Mandanten leider nicht annehmen können und darauf verweisen, dass die Kapazitäten dafür nicht ausreichen.
Das ist im Übrigen in steuerberatenden Kanzleien, anders als in reinen Anwaltskanzleien, also Rechtsberatung, etwas, was ihr und sie, glaube ich, als großen Vorteil haben im Bereich des Personalwesens, dass es so viele verschiedene Wege nach oben gibt und auch so viele Einstiegswege. Wenn man in der Anwaltskanzlei anfängt mit einem Staatsexamen, kann man never ever, ohne nochmal 3 Jahre zum Staat zu gehen und Rechtsreferendariat zu machen, Anwalt werden. Und jetzt gibt es diesen Legal Engineer, der ist gerade ziemlich gehypt. Die werden alle dasselbe Problem bekommen in ein paar Jahren. Die machen das dann 5, 6 Jahre und die können sich dann nur, indem sie wieder aus dem, wo sie gerade sind, rausgehen, weiterentwickeln. Und das ist in steuerberatenden Kanzleien, sei es dann mit einem dualen System, dass man vielleicht mal freigestellt wird für Steuerberaterexamen oder irgendwelchen anderen Wegen, viel, viel besser möglich. Da habt ihr viele Chancen, die sozusagen natürlich auch ihre Herausforderungen wieder mit sich bringen, weil wenn keine Leute da sind, sind einfach keine Leute da. Aber ich habe manchmal den Eindruck, man hat eigentlich eine ganz gute Masse, mit der man doch arbeiten kann. Man kann viel anbieten, zumindest theoretisch.
Ja, das ist sicherlich so. Nichtsdestotrotz ist, also ich weiß gar nicht, die Anrufe werden Gott sei Dank nicht alle zu mir durchgestellt und viele werden schon vorher rausgefischt, aber ich habe bestimmt jede Woche ein Telefonat mit jemandem, der quasi in dem Bereich Personalvermittlung macht. Ja, und die, also das zeigt einfach, wie sehr in Anführungszeichen der Bedarf da ist und auf der anderen Seite, wie hart umkämpft der Bewerbermarkt ist. Und ich finde das immer totnervig, muss ich ganz klar sagen. Das ist einfach, weil man kann es nicht mehr hören, ja, was man nicht alles machen kann. Und warum der eine Vermittler denn das jetzt auf jeden Fall hinbekommt, was kein anderer hinbekommt. Aber nichtsdestotrotz, ja, das ist schon eine Herausforderung, selbst obwohl es so viele Zugangswege gibt an der Stelle.
Dann noch eine Abschlussfrage. Wie hat aus Ihrer Sicht der Einstieg der Investoren den Markt verändert?
Ja, also das, was man schon merkt, ist, dass in bestimmten Fachrichtungen zumindest die Preise für eine Praxisübernahme extrem gestiegen sind.
Ja? Zum Beispiel?
Radiologie, Augenheilkunde, ja, also die typischen, die man auch in den Medien immer wieder hört. Das ist schon was eine Rolle spielt und auch erzählt, dass ich radiologische Großpraxen, verschiedene begleite, die allerdings freiberuflich organisiert sind. Ja? Und nichtsdestotrotz ist es bei denen auch so, dass sie sagen, ja, wir wollen gerne größer werden, wir wollen wachsen, um am Markt halt eben auch wirklich wettbewerbsfähig zu sein. Und da ist es schon so, wenn ich mit denen da sitze und die Kaufverhandlungen führe, dann stellt man auf einmal fest, dass derjenige, der auf der anderen Seite sitzt und verkaufen möchte, sagt, ja, aber der Investor bietet mehr das und das. Mhm. Ja, das heißt also, die Marktpreise steigen extrem dadurch. Für, ich sag mal, die sprechende Medizin habe ich nicht das Gefühl, dass das eine Veränderung mit sich gebracht hat. Ja, also, dass jetzt Hausarztpraxen wirklich von Investoren betrieben werden, da ist mir auch ein Modell bekannt im Süddeutschen. Bereich, das habe ich das letzte auch nochmal in den Medien wahrgenommen, aber da ist es eigentlich weniger der Fall. Aber in den fachärztlichen Bereichen gibt es Orthopädie und so weiter, wo das schon eine Rolle spielt und wo einfach aus meiner Sicht die Marktpreise vor allen Dingen sich deutlich verändern. Ne? Auch da, Patienten sind genug da.
Ja. Ja. Vielen herzlichen Dank.
Gerne.